Ist es nicht ein wunderschönes Bild? Gott, der Weingärtner. Der Weingärtner ist der Vater. Er hat den Weingarten angelegt, den Weinberg. Er hat ihn gewollt. Weingärtner, das klingt für mich gleich sympathisch. Das ist gleich irgendwas, wo ich Gutes vermute. Wo ich denke, der ist in Ordnung. Der muss doch gut sein. Der führt nur Gutes im Schilde. Das ist jetzt kein Schmied, der da vielleicht auch mal Schwerter schmiedet, mit denen Menschen verletzt werden. Das ist ein Weingärtner. Gärtner haben sowas Bewahrendes, sowas Pflegendes, sowas, ich finde, Gütiges. Welch ein schönes Bild. Ist mir viel sympathischer, als jetzt zu sagen, okay Gott, das ist der Töpfer. Ja, der Töpfer, der formt, der macht Gefäße, der nimmt so einen Klumpen Ton und macht eine Kanne draus oder einen Becher oder was auch immer man aus Ton alles formen kann. Und da gibt es ja auch gleich so einen weiteren Verlauf in der Beschreibung des Töpfers, weil der kann ja auch Gefäße machen zur Unehre. Und das geht beim Weingärtner, glaube ich, nicht so. Also der Weingärtner ist mir doch viel sympathischer. Und dann dieser Weinstock, dieser eine Weinstock, der Urtyp, dieser perfekte, vollkommene Weinstock, ein das Edelste überhaupt. Ich glaube, das ist in der damaligen Zeit so das Edelste gewesen, was man überhaupt sich vorstellen konnte. Ein edler Weinstock, der natürlich dann auch mal edle Trauben bringen soll. Und bei diesem Bild, bei diesem, was man doch schon so hunderttausendfach gehört und gesehen hat, Weinstock und Reben, klar, kennen wir alles, muss ich erst mal überlegen, ja, Weinstock, ich bin geprägt durch unsere Weinkultur, wo die Weinstöcke immer so, ja, so sind, ne? So ungefähr. Ich bin jetzt kein Weinbauer und ich bin auch nicht in einer Weinbauerfamilie groß geworden, aber was ich so vor Augen hatte, war so, ein Weinstock, Und dann habe ich überlegt, wo sind denn jetzt die Reben? Wo fängen denn die Reben an und wo ist die Frucht und wie ist denn das jetzt? Und dann habe ich gedacht, eigentlich, ja, man ist immer so geprägt von den Bildern, die man kennt. Ist ja klar. Und wenn man die Bilder anders kennt, dann denkt man sich ja, ist das jetzt gemeint? Und dann ist es schön, wenn man da so ein bisschen forschen kann und entdecken kann. Wie stellt ihr euch eigentlich so einen Weinstock vor? So, auch so? So? Höher? So? 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 Ach so, ist doch. Okay, ja, das passt dann schon besser. Ich habe da mal ein Bild mit hier einfließen lassen wollen. Und das zeigt einen Weinstock, einen 140 Jahre alten Weinstock. Ich glaube, in Australien ist das. Und wenn ihr mal genau hinguckt, seht ihr auch die Früchte, ja? Da rechts oben in der Ecke, da scheint was durch. Also ist doch ein Weinstock. Und den fand ich stark und dachte so, ja, das kommt dem vielleicht schon näher. Also, das ist mir dann schon eher so verständlich. Warum hat Jesus dieses Bild gewählt? Er hat ja immer, wenn er Gleichnisse genommen hat, das ist ja das Faszinierende, was ich zumindest faszinierend finde, dann hat er immer Bilder genommen, die eigentlich sehr schlicht waren, eigentlich sehr alltäglich, weil in Israel gab es ja damals Weinberge und heute gibt es sicher auch noch Weinberge. Und es hat immer so seine ganz spezifische Eigenheit. Und trotz der Einfachheit dieser Bilder, die er wählt, bin ich immer völlig überrascht, was da alles so drin steckt. Weil er da mit Sachen eröffnet, die auch bei genauerem Hingucken sich immer noch als das erweisen, was er damit sagen wollte. Und das finde ich stark. Das finde ich einfach stark. Naja, und jetzt kommt eben das Nächste, die Weinrebe. Ne? Ich habe irgendwie, ja, da oben, das ist die Frucht, ne? Das ist noch gar nicht die Rebe. Könnt ihr da Reben erkennen auf dem? Kann jemand Reben erkennen hier auf dem Bild? Du kannst? Und wie sehen die aus? Dunkelblau. Also ich denke, das ist die Traube. Ne? Ja. Ne? Die Rebe, ja, die muss ja auch irgendwo sein. Also ich verrate euch ein Geheimnis. Nein, ich verrate euch kein Geheimnis, sondern ich habe natürlich da mal versucht, ein bisschen in die Thematik des Weinbaus einzusteigen. Die Reben, die sitzen immer an diesem Stamm, an diesem Weinstock und die treiben halt. Und da gibt es einjährige, zweijährige, mehrjährige Reben. Und interessanterweise ist eigentlich immer nur an den einjährigen Reben Frucht. Da kommen wir aber noch zu. Also hier, finde ich, kann man eigentlich so kaum ausmachen, wo fangen denn die Reben an, wo ist der Weinstock. Finde ich auch stark. Ja, und dann gibt es tatsächlich, wir suchen immer nach den Früchten, nach den Trauben, ne? So diese Trauben, wo dann die Weinbeeren dran sitzen. Wir sagen auch Weintraube zur Weinbeere. Und die Weintraube ist eigentlich diese Gesamtheit der Weinbeeren. Ja, stimmt auch wieder, richtig. Und da gibt es riesige Dinge. Habe ich jetzt kein Bild mit, aber ihr könnt euch das sicher vorstellen. Interessanterweise hat nicht jede Rebe diese Trauben dran. Wie schon gesagt, nur die Einjährigen tragen. Das ist kurios, wusste ich auch nicht. Aber die können ja auch auf den mehrjährigen Reben drauf sitzen. Darum, da kommen wir auch noch zu, muss man da nicht immer gleich denken, so nur die Einjährigen sind wertvoll. Diese Reben können auch fruchtlos sein. Da wächst dann gar nichts drauf. Nicht nur, weil sie nicht einjährig sind, sondern einfach, da wächst nichts drauf. Das heißt, dieses Bild, was ich mir vorher so gedacht habe, ja, Weinstock, Rebe, Traube, Frucht und so, immer dran oder so, das ist gar nicht selbstverständlich. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und dann, ich meine, klar, steht ja auch in der Bibel, aber dann verstehe ich schon viel besser, warum da steht, es gibt Reben, die keine Frucht bringen, beziehungsweise, ich lese es nochmal genauer, ihr habt ja vorhin zugehört, alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Boah. Also, wenn die keine Trauben haben, hier jetzt mal im Bild, hier ist, glaube ich, nicht alles abgeschnitten worden, wo keine Traube ist. Und das ist ja auch schön so. Aber hier steht, alle Reben am Weinstock, von dem Jesus jetzt redet, und er meint ja sich selber, alle Reben an mir, könnte man jetzt übersetzen, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Oder auch jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt. Das ist eine andere Übersetzung, die sagt das so. Jede Rebe, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Und jetzt habe ich mal geguckt, heute in den Losungen ist ja genau dieser Text auch aufgenommen. Johannes 15, Verse 1 und 2. Ich weiß nicht, wer mal so die Losung gelesen hat heute. Ich habe gestern Abend nochmal reingeguckt und war etwas überrascht. Ich habe dann dreimal gelesen, ob ich vielleicht irgendwas überlesen habe. Aber in der Losung, da steht davon gar nichts. Da steht nur, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater der Weingärtner und jede Rebe beschneidet er sorgfältig, dass sie mehr Frucht bringt. Und da dachte ich so, holla, halber Text. Warum ist denn das da rausgelassen? Ich mag nur vermuten, ich weiß es nicht. Ich habe mal gedacht, vielleicht ist es heute unpopulär, dass man sowas beschreibt, was da so ein bisschen krass klingt, ja. Wenn ich eine Rebe bin oder wir Reben sind und jede Rebe, die nicht Frucht trägt, abgeschnitten wird, finde ich das nicht so lustig. Ich glaube, das findet keiner so richtig lustig. Vielleicht hat der ein oder andere auch Angst. Ich wollte eigentlich mal die Frage stellen, hat vielleicht hier jemand Angst, dass er eine Rebe ist, die nicht Frucht trägt? Wenn du dich traust, steh ruhig mal auf. Ja, habe ich mir gedacht, dass ich alleine hier stehe, ne? Ja, so ist das. Also ich muss sagen, ich habe immer mal wieder diese Angst und ich finde, das ist eine gute Angst. Es gibt gute und böse Ängste. Wusstet ihr das? Ja. Die gute Angst ist die, die dich eigentlich zu etwas hinführt, was für alle besser ist. Es gibt böse Ängste, da hat man Angst vor, weiß ich, ich hätte jetzt beinahe Gott in der Welt gesagt, das ist nicht richtig, sondern dann konzentriert sich die Angst auf etwas und dann kehrt sich das um und man ist plötzlich gefangen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn Angst kommt von Enge, Angus. Und dann ist man plötzlich in einer verengten Welt. Man traut sich nicht mehr raus, man traut sich nicht mehr dies, man traut sich nicht mehr jenes und versucht dann so Schutzmaßnahmen zu ergreifen und das Leben wird immer enger. Das ist eine schlechte Angst. Das ist eine Angst, die das Leben eigentlich nur behindert. also die zumindest, ja, das ist immer kompliziert, immer anstrengend und wir alle wünschen uns, frei zu werden von solchen Ängsten. Aber diese gute Angst ist ja, abgeschnitten sein von Jesus kann man. Man kann abgeschnitten werden, steht wohl hier, hat er wohl gesagt. Und das ist ja das Fatalste überhaupt. Abgeschnitten sein von Jesus. Also ich glaube, dass, wie auch Petrus das beschreibt, eigentlich ist das das Fatalste, was es gibt, wenn man jetzt mal mit Jesus in Verbindung war, abgeschnitten zu sein von ihm. Petrus sagt, besser wäre es gewesen, sie hätten vorher gar nichts davon mitgekriegt, als aus dieser Gnade, aus dieser Verbindung zu Jesus jetzt herauszufallen. Das ist ein ganz trauriger Gedanke. Da will ich jetzt auch nicht hängen bleiben. Ich denke, dass Jesus möchte, dass wir ohne Angst sind, auf jeden Fall. Ich weiß, dass er das will. Er will uns frei machen. Er hat das mehrfach gesagt, er hat es gezeigt. Er möchte uns frei machen, frei vor allen Dingen aus Ängsten. Er möchte doch, dass unser Leben gelingt, ja. Nicht, dass Angst, die uns lähmt, einengt, einschüchtern, das Leben verdunkelt. Und das passt einfach auch nicht zur Liebe. In 1. Johannes 4, Vers 18 heißt, Furcht ist nicht in der Liebe. Kann man auch vielleicht übersetzen, Angst ist nicht in der Liebe. Aber diese Angst, die Verbindung zu Jesus verlieren, nehmen wir jetzt mal einfach so mit, ja? Oder behalten wir mal im Hinterkopf. Viel schöner ist ja, hier steht ja, auch die Reben, die Frucht tragen, die werden auch beschnitten. Und zwar sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Das Schneiden, das habe ich natürlich jetzt auch durch ein bisschen Studium über die Feinheiten des Weinbaus gelernt, ist sehr wichtig. Wenn einer Wein haben will von einem Weinstock, dann geht das gar nicht ohne dieses Schneiden. Das ist eine der Voraussetzungen, damit überhaupt gute und viele Früchte wachsen. Warum? A. Die Pflanze braucht Licht und Luft. Würde da nicht zwischendurch geschnitten, würde dann irgendwann sowas rauskommen, aber das kann auch sehr schnell in die gegenteilige Richtung gehen. Das heißt, jedes Blatt würde sich dann gegenseitig abschatten. Es wäre kein Platz mehr da. Die Frucht wächst nicht, weil vielleicht das Klima nicht dafür da ist. Und dann kommen die Krankheiten, das Mikroklima verändert sich, Feuchtigkeit führt dann dazu, dass die Pflanze ungesund wird oder krank. Oder auch vom Boden eben dann die Ungeziefer da reinkriechen können, wenn das nicht weit genug am Boden abgeschnitten ist. Es gibt da so viele Sachen, die da zu beachten sind. Das ist schon enorm. Vielleicht weiß man das gar nicht immer, weil heutzutage natürlich einiges maschinell gemacht wird, aber so ein Weinstock braucht enorm viel Pflege. Und immer noch das Beste, die besten Weine kommen von Weinstöcken und Weinreben, die von Hand gepflegt werden. Dieses Maschinelle, das gibt so den Traubenmost und den, weiß ich, Frascati und wie sie alle heißen da, Sangria und so, die werden dann zusammengemischt. Aber die besten Weine kommen immer noch von Weinstöcken, die von Hand gepflegt und beschnitten sind. Das kann eben nicht jeder. Das erfordert eine sorgfältige, sichere und direkte Hand. Und interessant ist, wenn man sich überlegt, warum muss das denn alles sein? Jetzt habe ich schon gehört, Ursula sagte das, das tut ja auch weh, so ein Schnitt. Wenn wir Reben sind und wenn das uns passiert, dann sind wir vielleicht einverstanden, dass dann Reben rausgeschnitten werden, die keine Frucht bringen, weil die vielleicht wirklich in die andere Richtung gehen. Aber so an uns wollen wir das eigentlich nicht so gerne zulassen. Weil wir wollen vielleicht, und das meinte ich vorhin mit, ist vielleicht populärer, lieber so ganz sanft an die Hand genommen werden, ganz zärtlich. Und jetzt gefällt uns dann vielleicht der Hirte viel besser, der ja das Lamm dann sucht und auf die Schulter nimmt und mit ihm kuschelt. Aber dass so ein Schnitt manchmal nötig ist oder einige Schnitte vielleicht in unserem Leben, da sind wir nicht sofort mit einverstanden. Ja, Herr, heile mich, aber es soll nicht wehtun. Ja, Herr, mach mich frei, aber nicht zu dolle. wasch mich, mach mich nicht nass, kommt auch bei uns manchmal vor, denke ich so. So, und warum macht Gott das alles? Ist jetzt Gott irgendwie immer nur darauf aus, so, ja, hier Fruchtoptimierung, ne? Ist das schon so ähnlich wie in der Wirtschaft, immer diese Maximierung, dieses, geht es immer nur darum, ja? Jetzt könnte man ja auch die Idee kommen, Mensch, was habe ich denn damit immer zu tun? Also warum muss ich denn immer hier der sein, an dem rumgeschnitten wird? Ja? Kann ich denn nicht mal so bleiben, wie ich bin? Aber ja, Gott will, dass wir Frucht bringen. Gott will, dass wir Frucht bringen und er sich dran freuen kann. Warum will er sich dran freuen? Er will sich übrigens an uns freuen. Es geht eigentlich in die Richtung, ne? Merkt ihr nicht, wir freuen uns immer nur an Gott und wir haben es immer nur gut. Nein, er freut sich an uns, wenn wir Frucht bringen. Wenn wir zu dem Ziel und Sinn kommen unseres Lebens als Christ. Frucht bringen ist doch das Ziel. Und dann freut sich Gott und mehr noch. Es geht sogar mehr. Er möchte diese Frucht genießen. Gott zeigt seine Herrlichkeit dadurch. Herrlichkeit im Sinne von, er strahlt dann. Ja, er strahlt, wenn er sieht, da ist Frucht gewachsen. Das begeistert ihn. Das findet er super. Warum nimmt er jetzt ausgerechnet das Bild vom Weinstock und nicht das Bild vom Apfelbaum? Meinetwegen. Jesus redet ja hier vom Weinstock, so. Gut, aber er könnte ja auch einen Apfelbaum genommen haben. Möglicherweise gibt es verschiedene Gründe. Zwei seien mal hier genannt. Also an diesem Weinstock wird in besonderem Maße deutlich, wie Frucht gefördert werden kann. Also im Vergleich zu so einem Apfelbaum wird ja an so einem Weinstock viel mehr rumgeschnitten. Der braucht absolut intensive Pflege. Und der andere Grund scheint zu sein, dass der Weinstock eine tiefe symbolische Bedeutung hat in der Bibel. Das ist ein uraltes Bild. Und schon im Jesaja 5, einer der Propheten, hast du sicher auch erzählt, Ursula, deinem Neffen, Nichten, Neffen, Enkel. Enkel. Oh. Da gibt es das Lied vom Weinberg, wo Gott in liebevoller Kleinarbeit einen Weinberg angelegt hat und Weinstöcke von der edelsten Sorte gepflanzt. Und das soll symbolisch sein Volk sein, Israel. Und er tut alles Erdenkliche, dass die Weinstöcke gute Trauben bringen. Und das Lied endet damit, dass sie schlechte Trauben bringen. Und die schmecken Gott überhaupt nicht. Er ist enttäuscht. Und irgendwann ist seine Geduld am Ende und dann sagt er, ich gebe euch dahin. Ich lasse jetzt alle Pflege sein. Ich nehme die Mauern weg, die Zäune und die wilden Tiere sollen reinkommen. Und sollen euch verwüsten. Es ist Gottes Herzenssache, da steckt viel Liebe drin. Ja, Gott ist der Weinbauer aus Leidenschaft und am Ende entschließt er sich dann doch nochmal, es neu zu versuchen. Und darum greift wahrscheinlich Jesus auch hier dieses Bild vom Weinstock auf. Warum schneidet er Reben ab, die nicht Frucht bringen? Vielleicht noch ein Gedanke dazu. Jetzt könnte man sagen, ja, kann die Rebe doch nichts für. Ist im Schatten gewachsen, hat irgendwie einen Knick gekriegt. Ist das denn gerecht? Ja? Im Griechischen, ich habe das mal nachgelesen bei einer anderen Predigt von einem Herrn Reitenspieß, im Griechischen heißt das nicht nur nicht, was da steht, als Verneinung in dem Sinne, sondern das Wort, was hier heißt, steht, heißt so viel wie nicht wollen. Und das eröffnet vielleicht noch mehr das, was hier gemeint ist. Also, wenn man es genau übersetzt, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringen will, schneidet er ab. Das sagt Jesus. Es ist eine drastische Warnung, eine drastische Mahnung, das ist klar. Und es zeigt auch ganz klar die Intention und die Richtung, auf die er hin will. Er sagt diese Worte zu seinen Jüngern eigentlich so in der Abschiedsrede. Er ist kurz davor, das zu erleben, und das zu erleiden, was ja schon lange angekündigt war. Und in dieser Rede an die Jünger will er nochmal ganz krass deutlich machen, um was es geht und was nicht. Und wenn wir jetzt viel von Frucht geredet haben und uns dieses Bild angeguckt haben, dann müssen wir natürlich logischerweise auch mal kurz darauf eingehen, was die Frucht ist. Jeder, der die Bibel mal gelesen hat, weiß oder wird, egal, wenn er nochmal nachliest oder einfach in der Konkordanz sucht, auf den Galater 5 kommen. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wow, was für ein Katalog. Schwitz. Bin ich vielleicht doch eine fruchtlose Rebe? Ich hoffe doch nicht. Ich will das doch. Also, ich möchte das doch. Das sind ja Sachen, die im Leben durchaus super wären, die wir uns doch wünschen. Wie würde denn unser Leben aussehen, wenn das schon alles gewachsen wäre? Wäre das nicht in einer Gesellschaft, die wirklich diese Früchte hat und lebt, sowas wie ein Stück Himmel auf Erden? Und darüber hinaus, ein Mensch, der solche Eigenschaften hat, ist ja nicht nur für Gott eine Freude. Er ist ja nicht nur für Gott genießbar, sondern auch für die anderen. Für den Ehepartner, die Kinder, die Eltern, die Kollegen, die Nachbarn, für die Gemeinde. Eben, für die anderen, für den Nächsten. Und dann merkt man, man ist nicht in eine Opferrolle gekommen hier. Man wird nicht nur von Gott ausgenutzt, zurechtgestutzt, nur benutzt, damit er dann seine Frucht hat. Nein, wenn man das anschaut, sieht man, das tut jedem von uns gut. Das bringt unser Leben zur Blüte. Etwas von Gottes Herrlichkeit strahlt dann auf unserem Leben, über unserem Leben. Ganz zweifelsohne. Wenn ich für meine Umwelt genießbar bin, geht es mir auch gut. Wenn ich für Gott genießbar bin, wachsen diese Früchte. Ich muss einfach nur wissen, Früchte wachsen langsam. Das ist heute immer noch so. Auch wenn da viel geforscht wird und viele, die Geld machen wollen, sicher möchten, dass so die Zauberbohnen innerhalb eines Tages die Früchte wachsen lassen, wie das manchmal so in Vorstellungen ist. Aber Früchte wachsen langsam und gute Früchte erst recht. Und diese Früchte werden ja auch nicht aus sich selbst heraus produziert. Das ist nochmal so ein anderes Bild. So eine Frucht wächst langsam und wird nicht einfach von der Rebe produziert. Also man kann normalerweise ja nicht sehen, wie so eine Frucht wächst. Wenn man das sich anguckt, da wird man kaum Veränderungen feststellen und bevor man irgendeine Veränderung festgestellt ist, hat man schon viele Male die Augen zugemacht und ist wieder eingeschlafen. Man kann vielleicht in Zeitraffer so jeden Tag ein Bild mit so einer Kamera das mal ein bisschen visualisieren, das geht heute alles. Oder man kommt immer mal in Zeitabschnitten zu so einem Weinberg und guckt, oh, da ist schon was gewachsen, oh, das wird schon besser oder so. So wird es wahrnehmbar. Aber einer selber, wir selber, merken es eigentlich nie so richtig. Aber die Veränderung kann passieren. Und oft nimmt die Umwelt es viel mehr wahr als wir selber. Und klar, solange die Rebe am Weinstock dran ist, wird sie wachsen. Und die wächst auch ganz ohne Geräusche. Also das macht keinen Krach, das ist nichts Gestöhntes. Nichts Geächtstes, oh, ich muss wachsen, oh. Und jetzt wieder neue Frucht. Zack. Völlig entspannt wächst die Frucht, die Traube an der Rebe heran. Das Geheimnis ist natürlich die Verbindung der Rebe mit dem Weinstock. Diese Frucht des Geistes, die ja hier im Galater 5 von Paulus genannt wird, Da sagt Paulus ganz einfach nur, der Heilige Geist wohnt in euch und bewirkt, dass ihr Frucht bringt. Jo. Jesus sagt es auf seine Weise, ich bin in euch und ihr seid in mir. Damit, ja, ist eigentlich im Prinzip das Gleiche gemeint und ausgesagt, durch den Heiligen Geist ist Jesus in mir drin. Und dieser Geist macht eben, dass die guten Früchte wachsen können. Dabei eine ganz entscheidende Sache, ist der Heilige Geist in uns drin, bleibt überhaupt kein Platz, aber auch gar kein Platz für die Dunkelheit oder die Finsternis. Der Heilige Geist teilt keinen einzigen Raum mit der Finsternis. Es ist also eine starke Kraft, die uns auch gleichzeitig bewahrt. Wenn der Heilige Geist in mir wird, geschehen Veränderungen. Es sei denn, ich verweigere mich diesem Saft. Ich kann ja den Heiligen Geist blockieren, ängstlich sein, sagen, wenn du jetzt das Regiment übernimmst, das ist mir gar nicht schön, nachher passiert was, was ich nicht wusste. Oder man trennt sich nicht konsequenterweise von Dingen, wo man weiß, die muss man eigentlich lassen, weil sonst Sendestörung, Verbindung blockiert. Dann wäre die Folge keine Frucht. Das wäre übel. Aber ich denke, auch an uns schneidet ja der Herr gelegentlich Dinge ab. Und ich habe ein schönes zweites Bild gefunden, das zeigt so eine geschnittene Rebe. Und da dachte ich, das ist sehr interessant, wie man das nennt. Ihr seht da so eine hellen Tropfen dran. Das ist kein Tau und auch kein Regen. Das nennt man Rebtränen. Rebtränen entstehen im Frühjahr nach, ich weiß nicht, dem wievielten Schnitt an diesen Reben und führt dazu, dass diese Stellen, wo geschnitten wurde, geschützt sind vor Krankheit, Keimen und so weiter und so fort. So eine Art Schutzverband. Und ich dachte mir, hey, Rebtränen. Musste ich sofort dran denken, so wie es heißt in der Bibel auch, im Psalm 126, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und da dachte ich so, hey, das ist ja super, das ist schon wieder richtig tröstlich. Das heißt, wenn ich schon beschnitten werden muss, und wenn das auch manchmal Tränen kostet und dabei Tränen fließen, wird doch die Heilung immer mehr sichtbar. Und es wird immer mehr in die Richtung gehen, dass die gute Frucht in mir wachsen kann. Dass der Heilige Geist aus mir hervorbringen kann, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Selbstbeherrschung und so weiter. Dieser Saft, das ist nochmal eine ganz entscheidende Sache. Dieser Saft, der dann durch den Weinstock, durch die Rebe in die Frucht fließt. Also durch uns als Reben. Das sind die Worte von Jesus und Gottes Wort. Das ist ja das Interessante, was Jesus da sagt. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Oh, Entlastung, Erleichterung. Wir sind schon gute Reben, weil wir sein Wort gehört haben. Gut, das sagt er jetzt zu den Jüngern. Kurz bevor er dann nach dem hohepriesterlichen Gebet dann gefangen genommen wurde und ist mit den Jüngern ja schon einige Jahre unterwegs gewesen. Und die haben schon einiges von dieser guten Botschaft gehört. Da können wir uns aber drauf, auch daran können wir uns auch hängen. Denn Worte Jesu und Worte Gottes, die strömen wie der Saft durch die Rebe in unser Leben. Diese Worte bewirken den Wachstum. Es ist das gleiche Wort, mit dem die Welt erschaffen wurde. Retter, mächtig zu retten. Du, der die Berge erschuf. Also es geht nicht darum, dass Informationen in mich reinkommen, dass ich irgendwie meinen Kopf vollfülle mit einer Überdosis Bibel. Und denke, dann ist alles gemacht. Sondern in diesen Worten Gottes steckt Lebenskraft. diese Worte, wenn ich die aufnehme, können in mir die Veränderung bewirken. Ich bin mit Jesus verbunden, wenn ich die Worte Gottes höre. Und wie soll ich die Worte Gottes hören? Es sei denn, Gott hat mir eine besondere prophetische oder eine besondere Gabe gegeben, dass ich direkt Gottes Worte hören kann. Das ist aber nicht jedem so gegeben. Also schaue ich doch am besten in Gottes Wort. Also lese ich doch idealerweise die Bibel. Oder wenn ich nicht so gerne lese, dann höre ich einfach die Bibel. Oder höre mir Predigten an. Gottes Wort auf vielfältige Weise fließt wie ein Saft durch mein Leben und bewirkt gute Früchte. Und umgekehrt, wenn wir nicht auf Gottes Worte hören, nicht mehr in der Bibel lesen, dann können wir auch sehr schnell feststellen, trocknen wir geistlich langsam aus. Es gibt also gar nicht so besondere Techniken oder Übungen, um mit Jesus in Verbindung zu bleiben. Es ist das kein großes Geheimnis. Das heißt einfach nur Gottes Wort aufnehmen plus, das darf nicht fehlen, wenn etwas fließen soll, wenn es nicht nur Potenzial sein soll, das heißt alles fließt in mich rein und dann ist es drin und ich platze fast. Wenn etwas fließen soll, muss es ja weitergehen. Wie geht's weiter? Das ist eine einfache Frage, ne? Ist zu einfach. Tun. Wenn man die Worte hört und tut. Gehen und horchen. Genau. Gehorchen. Was nützen mir die schönsten Worte, wenn ich davon nicht im Grunde genommen etwas weitergebe? Das kann im Tun sein, in die umgesetzte Tat. Ich lese, wie großzügig Gott ist. Ich verhalte mich großzügig. Ich lese, wie Gott vergibt, obwohl er im Recht wäre und Recht einfordern könnte. Also vergebe ich. Es ändert sich. Was ich vorher behalten möchte, kann ich jetzt weitergeben. Dinge werden so, wie Gott sie eigentlich tut, wie sein Wesen ist. Und auch, und das ist das, was Martin ja erzählt, wenn ich diese Worte weitergebe. Das ist auch ein Geheimnis, wenn ich diese Worte weitergeben kann zu Menschen. Nicht nur, indem ich immer mit ihnen dann direkt bete, aber gute Worte weitergeben, das ist auch ein Fluss. Ich erlebe es immer wieder, wenn ich über Gott, über Jesus erzähle, da fließt etwas. Das ist auch für mich Bereicherung. Unabhängig davon, ob ich das jetzt kenne, ob ich es schon zum 5. Mal kenne. Aber da, wo ich weitergebe, in Wort, in Tat, in beidem, da geschieht genau das, was hier als Bild beschrieben ist. Ja, damit sind wir eigentlich gut gerüstet. Letzter Aspekt. Ja, geht noch. In Jesus bleiben, nochmal um das Bild dieses Weinstocks jetzt zu nehmen, heißt mit ihm verbunden sein, heißt aber auch mit allen anderen verbunden sein. Alle Reben, die an dem Weinstock sind. Jesus ist der eine zentrale, 100% perfekte, edle Weinstock und alle, die ihm nachfolgen, die sitzen auch in diesem Weinstock. Die sind im Grunde genommen damit verbunden. Das heißt, wenn wir mit Jesus verbunden bleiben, sind wir auch in der Pflicht, untereinander verbunden zu bleiben. Und das ist, was Jesus dann im weiteren Kapitel auch seinen Jüngern sagt, sogar gebietet, das ist mein Gebot, sagt er, bleibt in meiner Liebe und das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Eine große Verheißung. Jesus sagt, daran wird die ganze Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr mir nachfolgt, wenn ihr euch untereinander liebt. Verhaltet euch untereinander so, wie ich mich euch gegenüber verhalten habe. So. Spätestens jetzt brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Amen.